Hey Christian, wann haben wir eigentlich das letzte Mal über David Fincher geredet?
Das war... Oh.
Wenn ich effektiv bin, dann nur aus einem einfachen Grund. Mir ist alles scheiß.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kinotagesstätte zu The Killer, den neuen David Fincher Film auf Netflix. Und falls ihr das Intro nicht verstanden habt, lassen wir euch jetzt einfach nur unklar. Nein, Quatsch. Wir haben das letzte Mal über seinen letzten Film, über Mank, geredet, in einer Folge, wo es auch über Pornofilme ging. Deswegen, der kleine lustige Cold-Opener an dieser Stelle. Und das ist mittlerweile 3 Jahre her. Unfassbar, der neue Film ist draußen. Wir freuen uns sehr. Mal schauen. Wir, damit meine ich wie immer Christian, hi.
Hallo.
Und mal wieder an unserer Seite, wir freuen uns sehr, Yannick, hi.
Ja, hi. Also bei mir ist es natürlich auch schon ein bisschen länger her, aber zum Glück nicht 3 Jahre, dass ich hier aufgetreten bin. Aber wer mich vielleicht noch kennt, gerne Korea-Folge oder über Franchises, glaube ich, haben wir geredet. Mal reinhören. Waren sehr schöne Folgen.
Sehr schön. Jetzt stellt sich der Gast schon selber vor, wo er zu hören war.
Nein, das ist Professionalität, das brauchen wir eigentlich immer hier.
Okay. Ja,
müssen wir auch mal Echo beibringen, ja. Einfach, dass er irgendwie die besten Folgen, wo sie dabei war, aufzählt. Das ist Professionalität, das
gefällt mir. Ja, so beim 6., 7. Mal, da brauche ich doch keine Vorstellung mehr.
Nee, das stimmt allerdings. Nee.
Aber du hast natürlich absolut recht. Wann machen wir eigentlich die südkoreanische Franchise-Folge?
Oh ja, das wird jetzt langsam ein Thema in Südkorea, nachdem Netflix da alles produziert.
Oh. Kommt eine Parasite-Serie?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube tatsächlich schon, ja. Und Bong Joon-ho ist auch in der Produktion drin. Aber gut, okay. Wir schweifen ab.
Wir schweifen ab, ja. Über Bong Joon-ho können wir nächstes Jahr reden. Da bringt er seinen neuen Film raus. Mikey 7 oder sowas. Naja, das sehen wir beim nächsten Mal. Heute reden wir über einen anderen großen Regisseur der Filmgeschichte, nämlich David Fincher, bekannt für 7, Fight Club, Mank und Social Network zum Beispiel. Und er hat seinen neuen Film The Killer nach einer Comicbuchreihe verfilmt. Dieser Film ist am 10. November auf Netflix gestartet und wir alle haben den relativ frisch jetzt gesehen. Und Christian, erzähl euch erstmal, worum es geht, weil er fasst bei uns die Filme zusammen.
Ja, The Killer geht's um einen, wer hätte es gedacht, einen Auftragskiller, gespielt von Michael Fassbender, der bei einem Auftrag in Paris einen Fehler begeht, einen Fehlschuss, daraufhin auf der Flucht ist und sein Auftraggeber sich daraufhin mutmaßlich an ihm rächen will, was dann wiederum den namenlosen Killer, der einfach nur, glaube ich, die ganze Zeit keinen Namen bekommt, beziehungsweise diverse Namen bekommt, aber wir erfahren nicht seinen richtigen Namen, ihn auf einen Rachefeldzug durch die USA, durch den Süden der USA, führt und bis zur Spitze, bis zu seinem ursprünglichen Auftraggeber. Das ist eigentlich relativ knapp zusammenfassen, dieser Plot.
Ich denke, man kann auch noch dazu sagen, dass es auch episodisch ein wenig erzählt wird. Also dass es quasi so eine Aufteilung in 6 Kapitel gibt plus den Epilog, die dann so mehrere Stationen abhandeln. Wobei ich finde, also richtig episodisch wird es aber auch nicht, weil es schon irgendwo diesen roten Faden gibt.
Es ist Bond-episodisch, würde ich sagen, ne, mit den einzelnen Orten, genau, die dann so ein neues Kapitel dann einleiten. Aber ja, eher wie so ein Buchkapitel, ne? Also die Story wird schon fortgesetzt. Das ist jetzt kein großer Bruch. Beziehungsweise er sucht ja dann gewisse Leute und jeder wohnt natürlich an einem Ort der Erde. Ja. Genau. Jetzt gucken wir mal. Ich würde sagen, wir fangen immer so relativ allgemein an, oder? Deswegen würde ich einfach mal Gast first. Yannick, wie fandst du ihn? Wie fandst du den Film ganz allgemein? Und gerne auch schon detailliert vielleicht. Was dir besonders oder nicht besonders?
Achso, wie gehen wir eigentlich mit Spoilern um hier?
Das haben wir noch gar nicht abgeklärt. Wir machen einen
Spoiler-Teil am Ende. Okay.
Übers Ende muss geredet werden.
Okay, dann erstmal allgemein. Also ich muss sagen, erstmal auf oberflächlicher Ebene, der hat mir echt gut gefallen. Also ich war auch überrascht, dass er mir so gut gefallen hat. Ich muss sagen, ich war nie der größte David Fincher-Fan. Also ich bin an diesem Hype von Fight Club bin ich vorbei. Und ich habe auch viele Filme erst sehr spät gesehen. 7 ist für mich nach wie vor wirklich einer der absoluten Vorzeige-Thriller. Also da steige ich absolut auf den Zug auf. Was gibt's noch? Ja, Gone Girl habe ich auch irgendwie erst spät gesehen. Und Mank, den musste ich nach der Hälfte abbrechen. aber auch einer der besten Filme für mich in den letzten 10, 15 Jahren war dann trotzdem noch The Social Network. Da bin ich, glaube ich, noch einer dieser Leute, der dafür die Fahne halt hochhält. Und ja, jetzt haben wir hier auf jeden Fall The Killer. Hier wieder auch ein Thriller von David Fincher. Und ja, also ich war dann doch überrascht, dass er trotz dieser sehr unterkühlten Erzählweise und manchmal auch etwas monoton, dass ich da irgendwie durchgehend unterhalten und mit einem überraschten Gefühl rausgegangen bin, dass es mir so gut gefallen hat eben.
Also deine Erwartungen wurden eher übertroffen. Du hast jetzt nicht wahnsinnig viel erwartet.
Genau, das ist eben, glaube ich, dem geschuldet, dass ich mit Fincher, also nicht der größte Fan war bisher. Deswegen bin ich da relativ befreit rangegangen. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir, Christian?
Also, ich bin auch kein Fincher-Fan, um das mal so zu sagen, aber ich schätze viele seiner Filme sehr. Fight Club war so ein Film, der hat mich in meiner Jugend irgendwie da voll reingeknallt. Das trifft natürlich auch, bis man dann so ein bisschen diese ganze, eigentlich das, was worüber man so als junger Mann so begeistert ist über diesen Film, die Gewalt und das Männliche, ne, das untergräbt er ja eigentlich und da kommt man erst später so ein bisschen drauf. The Game war für mich ein totaler Mindfuck damals. 7 finde ich auch super stark. Social Network wird immer so gelobt, fand ich auch nicht so gut, aber ich habe den damals relativ frisch geguckt, als er rauskam und seitdem nie wieder, das muss ich vielleicht nochmal nachholen. Gone Girl war ein ziemlich prägender Film, weil das war mit meiner Freundin damals der erste Kinobesuch, soweit ich weiß, das ist natürlich ein perfekter erster Date-Film im Kino und dieser Film. Und tatsächlich Mank fände ich auch seinen schwächsten, also der einzige, den ich noch nicht gesehen habe, ist Verblendung, aber Mank fand ich bisher seinen schwächsten und ich habe viel Gutes über The Killer gehört, gelesen im Vorfeld. Insofern war meine Erwartung durchaus hoch und sie wurden erfüllt. Das war ein Film, der mich durch seine Atmosphäre, durch seine Kühlheit doch erstaunlich gut getragen hat und in so einen Fluss hineingezogen hat, mit den ich doch recht ungewöhnlich finde. Der Film traut sich sowieso ein bisschen in diesem ganzen, ich sag mal, Mitbuster-Segment so ein paar ungewöhnliche Dinge zu versuchen und jetzt noch mal eine Nacht drüber geschlafen, finde ich ihn auch stark, was er so in Sachen Empathie bei mir bewirkt hat und in Sachen Gefühlsregung.
Ja, nun, ich habe, glaube ich, keinen David Fincher-Film gesehen und war danach nicht enttäuscht. Also ich stehe so ein bisschen auf Kriegsfuß mit diesem Regisseur. Nicht, dass ich seinen Film schlecht finden würde, das wäre schon blasphemisch. Also sie sind an sich sehr, sehr gut gemacht und ja, sind mehr oder weniger schon fast synonym für Thriller, seine Arbeiten. Nur waren immer die Vorschusslorbeeren für 7 zum Beispiel so hoch, dass sie nicht erwartet werden oder ja, meine Erwartungen erfüllen konnten. Social Network habe ich nach ein paar Minuten abgebrochen. Das weiß ich noch, das ist relativ lange her. Den müsste ich eigentlich auch nochmal schauen, weil mir der Anfang so sehr auf die Nerven ging, dass ich gedacht habe, das halte ich keine 2 Stunden durch. Und Mank, ja, darüber haben wir mal geredet. Ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung mehr, was meine Meinung dazu war. Mittelmäßig.
Fandest du den am besten von uns, glaube ich.
Ja, ich glaube, ich fand den ganz gut, einfach weil mich die Geschichte dahinter interessiert. Ne? Also die Ausgangslage für den Film war, glaube ich, ganz toll. Und Gary Oldman spielt ja, glaube ich, da Mank, ne? Mankiewicz. Ja, das hat mich interessiert. Und jetzt haben wir hier eine Comicbuch-Verfilmung von einem stummen Killer, beziehungsweise er redet am meisten eigentlich nur in Voice-Overn und da fangen wir doch einfach mal an, in der Tiefe so ein bisschen reinzugehen und ich würde einfach mal anfangen beim Obvious Anfang, in dem bestimmt 10 Minuten wir den Killer sehen, bevor er seinen ersten Schuss abgibt. Und sich darauf vorbereitet in einem Apartment in Paris und ständig ein Voice-Over zu hören ist von ihm selber, wo er über Gott und die Welt philosophiert. Und ich habe so Flashbacks bekommen an das Social Network, an den Anfang, weil mir auch an diesen Anfang, mir stieg die Galle hoch, wirklich. Es war schrecklich. Der Anfang, also das Opening war schon, also als wäre irgendjemand hätte in den 90er Jahren einen besseren Computer gehabt, damit, das sieht so ungefähr aus. Das fand ich schrecklich, das Intro.
Bitte, was?
Wirklich, das war.
Ach so, also, du meinst das Intro, bevor das Intro. Irgendwas zu sehen ist?
Ja,
ne?
nur die Credits quasi am Anfang. Also
okay, das war sowieso so eine seltsame Frage, ob die das. Also, mein Gefühl war, das haben die für die Netflix-Version extra reingeschnitten.
Ja,
dass das im Kino gar nicht zu sehen war. Also, von euch hat den ja keiner im Kino gesehen, ne?
Du hast ihn im Kino gesehen und da war es.
Nee. Ich habe ihn jetzt auch bei Netflix gesehen, aber mein Gefühl war, dass sie das extra für halt die VOD-Fassung auf Netflix da vorher reingeschnitten haben, weil man muss ja gleich so am Anfang ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erhaschen bei Netflix. So funktioniert ja da die Aufmerksamkeitsökonomie.
Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwie Fincher mal wieder drauf bestanden hat, so ein Intro aller 7 zu machen. Also das hat sich für mich eher schon ein bisschen nach einem Markenzeichen angefühlt, dass er einfach wieder abgerufen hat.
Ja, schlechtes Markenzeichen. Also, ich fand.
Ja, dazu stehen kann man, wie man will, aber ja. Genau. Ja.
Ja, ein bisschen aus der Zeit gefallen. Aber okay, gut, von mir aus. Aber danach, der ganze Anfang, ich fand den schrecklich, sorry. Also ich war wirklich, hätten wir jetzt nicht die Aufnahme heute gehabt, hätte ich mir gedacht, ich guck den mal einen anderen Tag weiter. Also das, einfach dieses ständige Philosophieren über Nichtigkeiten, meiner Meinung nach. Also er hat unfassbar viel gelabert, aber eigentlich nichts gesagt. Das soll den wahrscheinlich so ein bisschen charakterisieren, aber irgendwann habe ich mir einfach gedacht, halt doch die Fresse, du wirst dadurch charakterisiert, dass du gerade hier einen Menschen umbringen willst und das für Geld tust, das ist deine Charakterisierung und vor allen Dingen tritt die ja danach nie wieder irgendwie in Erscheinung, also er tut ja keine großen moralischen Dilemmata danach treffen, sondern die Person bleibt gleich im ganzen Film.
Also um da einmal gegenzuhalten, also ja, ich finde, den Monolog ist dahingehend wichtig, eben um schon mal die Figur zu charakterisieren und der Film nähert sich ja auch irgendwo vom Alltag an seinen Job, an das eines Attentäters.
Ich spreche nicht vom Visuellen, sorry.
Ja, yeah, genau.
Ich spreche nur vom Voice-Over.
Genau, ich spreche auch vom Voice-Over, dass es irgendwo schon einen Sinn macht, so, weil der Film am Anfang, und er spricht es ja auch an, er spricht diese Langeweile an und diese Isolation und dass man damit verbunden halt sehr viel Zeit mit sich selbst verbringt. Und ich finde, das bringt es halt sehr schön zum Ausdruck. Und deswegen fand ich das schon sehr wichtig. Und das, was er da am Anfang sagt, damit wird er ja über den gesamten Film auch irgendwo gemessen. Und man hört ja auch immer wieder Passagen von diesem Monolog, die er dann wiederholt. Und daran misst man jederzeit halt seine Handlungen und dementsprechend fand ich halt eben dieses Spannungsverhältnis schon sehr, sehr interessant. Und um dir auch noch bei dem anderen Punkt entgegenzuhalten, ich denke mal, du hast auch den Monolog gegenüber dem Intro von Social Network jetzt verglichen, also dass da auch viel gesprochen wurde, oder?
Ja, mit dem mit der Restaurantszene, die ist doch ganz am Anfang.
Genau. Ja, und da würde ich nochmal klar unterscheiden. Also bei Social Network ist es eben dieser Dialog, der unfassbar überfordernd ist, weil er natürlich, also weil Fincher natürlich auch sich von Aaron Sorkin bedienen konnte, der eben diese Dialoge geschrieben haben. Und das hat mich schon direkt mitgerissen, wo ich dachte, okay, ich verstehe nicht alles, aber diese Dynamik hat mich total mitgerissen. Und hier ist das ja ein völlig andere Tonalität. Du hast einen sehr langsamen Einstieg. Du möchtest erstmal wissen, okay, du hast hier eine Figur, die mit unserem Alltag so gar nichts zu tun hat, aber gleichzeitig hast du diese Herangehensweise vom Alltag aus und dadurch hat man eben so ein bisschen einen Abgleich, okay, wie könnte so eine Figur denken? Und das fand ich einfach irgendwo spannend. Ich weiß
aber
nicht,
das hättest du auch ging. Ja. Komplett still hinbekommen? Das wäre eine Option gewesen oder indem du nur diese paar Taglines hast, die halt ab und zu mal drin vorkommen, aber dass der isoliert von allen anderen ist und dass das jetzt nicht so doll für seine Psyche ist, das reicht mir ein Blick auf Michael Fassbender, der still in die Nacht schaut. Also dafür brauche ich nicht, dass der mir jetzt irgendwelche statistischen Fakten über McDonald's erzählt. Also das ist, es hat mich nicht interessiert. Ich kenne diese Person nicht und ich wollte, dass der aufhört zu reden.
Aber wenn das nicht da wäre, dann könntest du die Figur noch weniger greifen. Dann wäre es halt eben dieser stumme Attentäter, über den du auch nichts erfährst, außer diese wenigen Sachen, die er halt immer wieder macht oder so. Aber dadurch, dass er redet, beschäftigst du dich ein bisschen mehr mit der Figur. Und ich finde, sie wird dadurch halt auch greifbarer.
Ja, ja, da stimme ich Yannick voll zu. Ich finde das auch sehr, sehr wichtig an der Stelle, einfach um diese Figur charakterlich auszuformen. Ich meine, was ja irgendwie auch erstaunlich ist, man erfährt den ganzen Film über nichts, über seine Hintergrundgeschichte so großartig. Man, es wird mal angedeutet, wie er in diesen Job reingekommen ist, aber seine Origin-Story in Anführungsstrichen wird jetzt überhaupt nicht ausgearbeitet und seine Kindheit, seine Jugend, was auch immer. Aber dieser Schwall an innerem Monolog, den er da ablässt, formt den als Charakter in seinem aktuellen State of Mind wirklich so scharf und passt auch sehr gut zu diesem ewigen Warten am Anfang. Man redet dann ja auch irgendwie innerlich mit sich selbst oder auch mal äußerlich mit sich selbst. Insofern habe ich das überhaupt nicht da als Störfaktor wahrgenommen. Im Gegenteil, ich fand es sogar ziemlich interessant, was er macht. Und vor allem lernt man ihn da einfach auch als absoluten Nihilisten kennen und Pragmatiker. Genau. Und das fand ich, also diese ersten, ich glaube, das sind ja eher so 15, 20 Minuten, bevor es zum Schuss geht. Das ist so, um diese Figur einzuführen, wichtig und auch stark gelöst, wie ich finde.
Ich fand den da schon nervig. Also es hat das Einzige, was es bewirkt hat, ist, dass ich diese Figur abgrundtief nervig finde. Tatsächlich. Und also es ist ein Problem des ganzen Films, dass ich die Hauptfigur weder irgendeine Art von Empathie entgegenbringen kann, noch irgendwie verstehen kann, was er dort gerade tut.
Das sollst du auch nicht.
Ja,
ich glaube natürlich. Auch, du sollst dir auch keinerlei Empathie entgegenbringen. Habe ich auch nicht bis zum Schluss getan.
Sicher, aber ein Film, wo ich gar keine Person habe, der ich irgendwie irgendwas abgewinnen kann, hat es schon mal deutlich schwieriger, würde ich mal glatt behaupten.
Nee, das Faszinierende an der Geschichte ist ja dann eben ihr Handwerk, das Handwerk dieser Figur und wie sie sich durchschlägt, was sie macht, was das für Folgen hat. Und da braucht's für mich nicht unbedingt Empathie, um diesen Weg nachvollziehen zu können oder interessant zu finden, wo ihn sein Weg hinführt, was er macht, um da hinzukommen, wo er hin will.
Weil mich fand es dann auch spannend, es ist dann auch wirklich, wie du sagst, so ein Film, wo man keine Figur wirklich gut findet, außer vielleicht ein paar der Opfer, die sich dann irgendwie versucht, noch um ihr Leben zu betteln. Aber dass man hier wirklich eine Figur hat, zu der man von vorne bis hinten keine Empathie haben soll. Und trotzdem habe ich mich immer wieder mitgerissen gefühlt und habe Spannung wahrgenommen, habe mir gedacht, okay, scheiße, gleich wird der irgendwie doch erwischt oder so. Obwohl ich sie eigentlich nicht mochte. Und wie Fincher das halt geschafft hat, das war für mich so das, was den Film ausgemacht hat. Aber ich kann auch vollkommen verstehen, dass eben genau diese Ambivalenz auch dazu führt, dass der Film dann natürlich auch etwas polarisiert und dann vielleicht nicht jeden kriegt, so wie dich jetzt halt.
Ich meine, wenn du einen Kampf zwischen zwei Personen hast, ne, dann ist für mich der Spannungsbogen, dass ich auf einer von diesen beiden Seiten bin und will, dass die eine Person den anderen quasi tötet oder zumindest gewinnt, ne? Und hier kämpfen meistens zwei Personen gegeneinander, wo es mir vollkommen egal ist, wer gewinnt. Also wenn der Killer in der Mitte des Films gestorben wäre, cooler Move wäre es gewesen, hätte mir Lebenszeit gespart, aber es wäre mir vollkommen egal gewesen, rein gefühlstechnisch, weil das, was Christian am Anfang gesagt hat, gefühlstechnisch aufgewühlt hat, der Film, null. Also bei mir war wirklich wie so eine Herzleitung einfach komplette Stille den ganzen Film über. Ich habe das so über mich ergehen lassen, aber ich hatte niemals irgendwie, selbst bei den Opfern, nicht mal einsatzweise irgendwelche Gefühle oder sonst was, weil mir auch keiner irgendwie nahe ging, weil es waren alles Drecksäcke, bis auf vielleicht die Sekretärin, okay, gut. Aber ja, das ist ja auch nur zwei Minuten.
Also, nein, was ich damit meinte,
ja, aber,
ja. Genau, ja, aber was ich damit meinte, war, und da muss man jetzt den Vergleich mit anderen Filmen dieses Genres oder ähnliches Genres hinziehen, sowas wie 96 Hours fällt mir da ein, ja. Also wir haben da jemanden, der ein Antihelden, der ein ganz hehres Ziel hat, ja, und der im Namen der Gerechtigkeit sich durch allerhand Gegnerhorden prügelt und schießt und so weiter, und da sterben etliche Menschen. Und das tut man so ab, und das sind so die Verluste auf dem Weg, die irgendwie dazugehören. Und hier wiederum habe ich eine Figur, die kein höheres Ziel hat, der ich keine Empathie entgegenbringe. Und gerade deswegen gibt es dann Momente oder Todesszenen, die mir doch irgendwie nahe gehen auf eine seltsame Art und Weise, wo ich mir dachte, ach, das tut mir jetzt aber leid. Und da gab es halt zwei, drei Figuren, wo es mir wirklich leid tat um diese Menschen, wo ich dachte, oh, das ist jetzt, oder wo bei mir, meine Freundin saß neben mir, oh, das war jetzt aber gemein. So bei einer. Aber da ist der Tod jetzt nicht mehr irgendwas Banales, was nebenbei passiert, sondern hat auf einmal dann Bedeutung und hat und resoniert bei mir irgendwas, ne? Also schlägt bei mir was an.
Ich glaube, vielleicht noch ein naheliegenderer Vergleich, der mir halt aufgefallen ist, ist der zur Serie Dexter, wo wir auch so eine Art Voice-Over haben, wo er sein Handwerk erklärt, wo er diesen Kodex hat, aber und man auch den Alltag sieht, und bei Dexter hast du halt mehr dieses Verhandeln von moralischen Fragen. Wir haben einen Serienkiller, der irgendwie nur Menschen versucht zu töten, die was Böses getan haben oder die es irgendwie verdient haben nach seinem Kodex nach. Und hier haben wir halt wirklich ihm ist es völlig egal, wer das ist und was sie getan haben, wer seine Auftraggeber sind und so. Und deswegen wird das halt inhaltlich gar nicht auf dieser moralischen Ebene ausgetragen, sondern es wird so ein bisschen mehr vielleicht auch der Welt, in der wir leben, so ein bisschen der Spiegel vorgehalten. Und eben genau dieses Abgleichen, ja, macht vielleicht für mich und Christian dann einen Reiz aus. Muss man aber auch eben den Zugang zu finden. Und ich kann mir vorstellen, dass das halt auch schwer ist.
Na, an einen Punkt gebe ich dem Film tatsächlich das, was mich ein bisschen so am Leben gehalten hat beim Filmschauen, war, dass er ein Killer ist und das im Vergleich zu vielen, vielen anderen, der auf jeden Fall in der realen Welt spielt, der mit Sachen umgeht, die man als Normalbürger tatsächlich auch erreichen könnte. Also er bestellt was bei Amazon, er geht in den Supermarkt und kauft Schlafpillen, er tut sich bei Airbnb einloggen, gut, macht das nicht mehr, weil es zu stressig war.
Weil die Superhosts auf einmal diese ganzen Kameras haben.
Ja, yeah, genau,
das
genau.
Das fand ich auch schön.
Er sagt ja auch irgendwann, er war erschrocken davon, wie einfach es ist, quasi diesen Job auszuüben, mehr oder weniger. Und das fand ich tatsächlich einen coolen Aspekt. Und ich denke mal, ich weiß es nicht, ich habe die Comics nicht gelesen, aber das ist halt der Trope von den Comics, ne, dass er irgendwie dann wahrscheinlich so in der realen Welt spielt. Und das mochte ich tatsächlich. Und ich hätte mir auch eine coole Serie dazu vorstellen können, zum Beispiel, wo das Ganze noch ein bisschen ausgearbeitet wird. Hier ist es eher eine Nebensächlichkeit, die auf jeden Fall zur Stimmung beiträgt, auf jeden Fall, ganz klar. Und ich fand es tatsächlich eine super Idee, an für sich auch erstmal. Aber die Drops muss ich ja an die Comic-Aussteller geben und nicht an David Fincher. Genau, sonst, was es sind noch so ein paar Kleinigkeiten, die mich gestört haben. Allerdings sind wir jetzt wieder auf so einem Feld. Naja, wenn der Film einmal stört, dann findest du natürlich Sachen. Und damit zerbreche ich mal kurz euer Weltbild. Einmal, ich habe den Film mit Kopfhörern gehört. Und in dem Soundtrack von dem eigentlich guten Trent Reznor,
hast du die ganze Zeit Ross.
Bitte?
Und Atticus Ross, bitte.
Ach, Entschuldigung. da hast du die ganze Zeit so eine Art, also es hat sich unfassbar angehört wie Stühle rücken. So irgendwas, irgendwas geht, irgendwas rutscht über Holzboden. Das Problem ist, dass ich Kopfhörer an hatte und die ganze Zeit gedacht habe, meinen Nachbarn oben tun um 22 Uhr abends irgendwelche Stühle oben rücken und Möbel von mir gegen rücken.
Vielleicht haben sie auch ganz andere Sachen gemacht.
Also es war halt so ein bisschen lauter oben vom Rücken der Möbel oder sonst was für ein paar Minuten. Deswegen konnte ich nicht mehr unterscheiden, was jetzt zum Soundtrack gehört und was von meinen Nachbarn kommt.
Die volle Illusion halt.
Volle Illusion, auf jeden Fall. Es ging mir so auf die Nerven, weil danach wurde ich paranoid. Und hab die ganze
Zeit Soundtrack so einen so ein Herzschlag, wo man in den entscheidenden Momenten gehört, was ja auch irgendwie dazu gepasst hat, dass er die ganze Zeit seinen eigenen Pulstrack, nein, nicht immer, aber irgendwie in den entscheidenden Momenten.
Ja, also, und der war ja auch relativ reduziert, der Sound, oder der Score zumindest. Und diese Synthi-Klänge, die dann halt sehr subtil eingesetzt wurden. Und was du mit diesem Stühlerücken gemeint hast, ich habe das eher so als mechanische Dissonanzen wahrgenommen. Und das hat irgendwie für mich sehr gut in diese unterkühlte Inszenierung und Welt reingepasst.
Ja, das ist halt auch einer, es ist auch einer wieder dieser Soundtracks, die sich überhaupt nicht in den Vordergrund spielen, genau, sondern die irgendwie die ganze Zeit so als schwebende, so als schwebendes Beiwerk unter den Szenen liegen,
wenn man
und
den Film
so irgendwie untermalen, ne?
Wenn man den Film nicht mag, dann denkt man sich, oh nee, jetzt kommt wieder der Stühlerücken. Also es ist dann ein bisschen nervig gewesen, zumindest für mich. Vielleicht war es aber auch nur, lag es vielleicht auch nur an mir. Ja, dann fand ich allgemein.
Und jetzt kommt die Kamera, über die du dich beschwerst, wahrscheinlich noch.
Nö, die Kamera, das war doch der gute Messerschmied oder wie er heißt, der auch schon Mank gemacht hat.
Jetzt Ferrari beschwert er sich wahrscheinlich auch eher darüber, über den Einsatz von The Smiths, dass das zu oft eingesetzt wurde.
Ah, also, okay. Ja. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich kein großer The Smiths-Fan bin, aber das war für mich auch wieder so, oh, er ist Fan von The Smiths und tut deswegen The Smiths einbauen und ab und zu passt eine Textzeile zum Gezeigten, aber das war für mich ein scheiß Einsatz von Musik, sorry. Also,
ich fand's irgendwie, mir hat es irgendwie gefallen. Also ich fand es irgendwie sehr sympathisch, also auf eine komische Art und Weise sympathisch, einfach weil es diese Figur wieder ein bisschen greifbarer gemacht hat, weil in meinem Kopfkino ich mir diese Figur ausgemalt habe als große The Smiths-Fan, was irgendwie eigentlich gar keine Bewandtnis hat. Aber dadurch hat sie natürlich auch irgendwo dann menschliche Züge, auch wenn er ja auch sagt, dass Musik ihn eher beim Fokussieren hilft.
Ja, ne, ich weiß nicht, geht euch das nicht so? Also wenn ich Auto fahre, höre ich am liebsten auch Musik, weil ich mich das auch im Fokus hält am ehesten noch. Ne? Irgendwie, das lässt ihn konzentrieren. Nee, ich fand es aber mehr als nur die Musik selbst. Ja, keine Ahnung, ich habe jetzt auch nicht geguckt, ob da noch andere Künstler mit dabei sind oder ob das jetzt wirklich nur das Mist war. Aber ich fand ja eher mehr als die Musik selbst, fand ich ja ihren Einsatz am Anfang sehr interessant, dass der Film echt diesen Move macht, dass wenn er dann aus oben aus seinem Fenster herausspäht und wir quasi in die Ego-Perspektive hineingehen, in den Point of View hineingehen von dieser Figur, dass dann die Musik wirklich klar zu hören ist und wenn wir sie dann von außen sehen, dann hören wir sie nur so gedumpft, nur so abgedumpft, wie wenn man direkt neben jemand steht, der halt die Kopfhörer relativ laut hat und in diesem steten Wechsel alle paar Sekunden, was eigentlich fürchterlich nerven müsste, aber ich fand das schick, wie das einfach konsequent, wie er das konsequent durchzieht.
Ja, das hat mir auch sehr gut gefallen, dieser Bruch einfach, weil ich hab mir vorstellen können, wie in einem anderen Film vielleicht dieser Song halt eben durchgespielt wird. Er setzt sie sich ein, der Song wird durchgespielt auf voller Lautstärke, killt sein Target und dadurch wird eher der Fokus auf eine coole Inszenierung des Killers gelegt und darauf wurde halt in dem Moment dann auch verzichtet, wo dann diese Subjektivierung dann gebrochen wurde.
Ich fand's eher lazy, aber okay. Dann der allgemeine Look quasi des Films. Ich fand den halt ein bisschen altbacken, um ehrlich zu sein. Also der ist so 10 Jahre zu spät. Das ist, ich bin jetzt nicht, ne, versteh mich nicht falsch, ich will jetzt nicht, dass der diesen digitalisierten, fancy, glattgebügelten Look hat, das auf gar keinen Fall. Aber klar, natürlich ist es Finchers Trademark irgendwie, die Farben auch, die er dort einsetzt, aber für mich, wie gesagt, wirkt das immer so ein bisschen aus der Zeit gefallen und dadurch, dass alles in der aktuellen Zeit spielt, also man wirklich das Gefühl hat, man ist im Jahr 2023 mit all den technischen Errungenschaften, die er quasi dort macht und dann halt der Look, der eher mir aussagt, wir sind im Jahr 2012, hat sich ein bisschen gebissen für meine Ästhetikverhältnis.
Ich fand diesen Stil des Films eigentlich sehr passend eben auf die Art und den Charakter des Killers. Also ich fand diese Unterkühlung oder eben diese Trockenheit hat sich dann halt wunderbar auf den Film übertragen, der das so ein bisschen übernommen hat. Und um da auch nochmal ein bisschen weiter zu gehen, dieser Perfektionismus des Killers, dieses nichts wird dem Zufall überlassen. Ich finde, das hast du auch zu jeder Sekunde in der Inszenierung, im Schnitt, in der Kameraführung gemerkt, da hast du halt wieder den David Fincher, der eben auch wirklich alles bis aufs Detail durchplant in seiner Inszenierung und ich fand das einfach eine sehr stimmige Parallele zwischen Figur, aber auch dem Regisseur.
Ja, kann ich dem Yannick mal wieder nur zustimmen. Das ist der einfach dieser clean, sehr saubere Look mit dem klaren Bildaufbau, mit den unterkühlten Farben, ne, und auch diese ruhige Standkamera, die dann aber nur ganz, ganz selten abgewechselt wird, entweder durch eine etwas mobilere, diese Point-of-View-Kamera oder wenn du dann halt mal so 2, 3 Szenen hast, in denen sich der Killer ein bisschen schneller bewegt, ne? Also diese Szene, wo er an seinem Haus dort in der Domrep, wo er sich anschleicht, oder also nicht anschleicht, aber anhuschelt mit der Knarre, dann hast du auf einmal so eine wackelige Handkamera in diesem kurzen Moment. Und das fängt dann wieder auch diese Bewegung ein. Also, ach, Was mich aber am meisten abgeholt hat, inszenatorisch, war echt dieser Kampf zwischen ihm und dem anderen Killer, dem Brutalo, wie sie es
wollen
ja genannt
wir da schon
haben.
In den Spoiler-Part ist die Frage.
Können wir ist gerne machen. Spoiler-Part? Okay. Ja, können wir gerne machen. Dann reden wir über den Kampf bzw. über das Ende. Im Spoiler-Part so lang für alle, die jetzt aufhören zu hören und dann sich den Film vielleicht anschauen oder nicht. Ganz kurz nochmal zusammengefasst. War nicht mein Film. Ist für mich ein Vibe-Film. Also man muss ihn fühlen oder man fühlt ihn halt nicht. Und wenn man ihn nicht fühlt, dann fallen einem natürlich sehr viele Kleinigkeiten vielleicht auch auf. Aber an sich, der ganze vom Look über Michael Fassbender, der zwar die Rolle an sich gut spielt, ne, er kann quasi gar nichts dafür, nur ist die Rolle halt nicht für mich angelegt. Ich hatte sehr viel Schwierigkeiten damit irgendwie zu wissen, wofür ich jetzt eigentlich diesen Film schaue. Also es hatte für mich einfach, es war alles grundlos, was hier gerade passierte. Geht's um Killer, die Killer umbringen? Es ist so, warum sollte ich mir das Ganze anschauen?
Und weil, was Marius anspricht, halt diese Schwierigkeit mit dieser Rolle sich irgendwie in Verbindung zu setzen, das ist ja auch irgendwo gewollt. Und dann ist ja auch klar, dass nicht jeder da mitziehen kann und dass da ein paar Leute dann verliert. Wie ich jetzt rausgehört habe, bei Christian und mir war es dann jetzt eben nicht so und wir haben uns dann besser drauf einlassen können und einfach diesen Einblick in den Alltag der Figur so ein bisschen mitgenommen.
Trotzdem möchte ich nicht untergraben, dass der trotzdem abschnittsweise sehr unterhaltsam ist. Wir reden gleich über so ein paar Szenen auf jeden Fall noch. Den kann man sich schon anschauen, gerade wenn man einfach Netflix hat, dann sollte man sich den auch anschauen. Das Abo muss sich auch noch lohnen für irgendwas. Und es dauert noch, bis die nächste Staffel One Piece kommt.
Gut. Das stimmt vorher.
2-1 steht hier bei bei gut wird es schlecht. Könnt ihr euch draus machen, was ihr wollt. Allgemein bekommt ihr auch halbwegs wohlwollende Kritiken, würde ich mal knapp behaupten. Dann gehen wir jetzt in den Spoilerteil über. Szenen, die etwas später im Film kommen. Und da fangen wir doch einfach mal an. Ich gebe euch natürlich recht, das Highlight dieses Films ist der Kampf in Florida. Der richtig geil inszeniert ist. Also der hat wirklich Spaß gemacht, der ist brutal, der ist ehrlich. Also wenn da Michael Fassbender von einem jemand auf die Fresse bekommt, der das Doppelte von ihm wiegt, dann spürt man das quasi. Also bei Fightspielen oder Videospielgenre hat man ja meistens so dieses Feedback im Controller oder sowas und hier hatte man das irgendwie schon im Sounddesign oder was auch immer.
Genau, hier hat man in der Kamera und im Sounddesign hat man dieses Feedback, weil immer wenn er einen auf die Nase kriegt, dann hat man so ein kurzes Abdumpfen des Sounds. Dann ist es wirklich so, wie wenn du einen Schlag kriegst, dann wird es kurz und dann nimmst du alles ganz kurz etwas dumpfer wahr. Ich glaube, die Kamera wackelt auch so ein bisschen zwischendurch und das ist schon sehr geil inszeniert und auch was, es tut halt auch einfach weh in vielen Momenten dieser Kampf. Also für mich wirklich, boah, so der Adrenalinpumpende Highlight dieses Films.
Ja, um mich auch da nochmal anzuschließen. Also ich kann mir auch wirklich jetzt länger nicht mehr an so einen Zweikampf erinnern, der einen dann so mitgerissen hat. Auch Teil davon ist dann für mich die Choreografie, die sehr schön in diesem Apartment dann halt stattfindet. Und mich hat es so ein bisschen erinnert an die Serie Barry. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Da gibt es auch so eine ähnliche Szene. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Fincher diese Szene auch gesehen hat. Ich glaube, das ist dann zweite Staffel, wo Barry, das ist dann eben auch ein Auftragskiller, zu einem anderen, ich glaube auch Killer oder so, nach Hause kommt und es dann eben diesen ehrlichen, dreckigen Fight gibt, wo es nicht mehr nur um faire Mittel oder um das Handwerk des Killers geht, sondern hier ist wirklich, das ist halt wirklich auf Leben und Tod und da muss man jeden Vorteil nutzen, den man kriegt. Daran hat mich das so ein bisschen erinnert und kann mich da nur anschließen.
Ja, es war für mich einfach so eine realistische Variante von John Wick. So, also es war wirklich richtig gut inszeniert auch einfach, wenig Schnitte. Man hatte immer Überblick über dieses Haus und den Kampf. Chapeau dafür. Warum nicht gleich so? Also auch von Kamera und vom Sounddesign und sowas. Das ist so, das ist outstanding in diesem Film, meiner Meinung nach. Es ist wirklich, das kannst du vorne und hinten abschneiden und du hast einen fantastischen Kurzfilm. Du weißt nicht, wo die Charaktere herkommen, wo sie hingehen, okay. Aber das war wirklich so eine 10 von 10 in einem 5 von 10 Film. Dann würde ich auch tatsächlich schon zum Ende hingehen, wenn ihr nicht auf dem Weg dahin noch irgendwelche Szenen habt. Irgendwann kommt natürlich auch noch die gute Tilda Swinton.
Auf. Ja, die Tilda Swinton. So, auch für mich auch ein schöner Moment, der dann auch mit dem bricht, was man vorher gesehen hat, diese Kaltblütigkeit, die er vorher gezeigt hat und dass man sich bloß nicht irgendwie, dass er sich zu erkennen gibt und er setzt sich da ins Restaurant auf einmal vor allen Menschen. Also irgendwie scheint da auch bei ihm was
genau, kannst du mir
anders
das erklären?
Zu sein in diesem Moment? Nein, kann ich dir nicht erklären, ehrlicherweise, was da auf einmal mit ihm passiert, ob da irgendwie, ob er einen Schlag zu viel abbekommen hat und bei ihm ist was durcheinander bekommen. Er erzählt ja, die gehen davon aus, wenn man eine ermordete Frau irgendwo findet, dann wird in 90% aller Fälle der Mann oder der Freund verdächtigt, ob er quasi diesen Verdacht da unter diesen Zeugen schüren will, dass er der Freund ist, also ich kann es auch nicht ganz erklären, oder warum er dann auch mit seinem Kodex bricht und da was trinkt und so weiter, oder ob es dann doch für ihn zu viel ist, auf einmal diese Frau zu töten. I don't know, also da entzieht sich mir dann auch so ein bisschen seine eigene Gedankenwelt, wie es ja vielfach sowieso ist. Es gab viele Momente auch davor, wo er bestimmte Sachen plant und dann nimmt, wo ich nicht auf den ersten Blick wusste, was hat es jetzt damit auf sich. Also als er dann in das Taxiunternehmen zum Beispiel einbricht, habe ich auch erst lange Zeit später gecheckt, was er genau damit beabsichtigt hat. Aber der eigentliche Moment in dieser Tilda Swinton-Szene war für mich die Geschichte vom Bären und vom Jäger, die ich schon mal irgendwo in einem Film oder einer Serie gehört hatte. Und ich habe dann, also erst vor kurzem, und ich komme zum Teufel nicht mehr darauf, wo die schon mal aufgetaucht ist. Vielleicht habt ihr eine Ahnung.
Schreibt es in die Kommentare. Ich weiß es auf jeden Fall nicht.
Gerne, ich weiß es auch nicht. Sie kam mir aber auch bekannt vor.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass es die in irgendeiner Abwandlung gibt. Also es ist ja einfach eine Geschichte darüber, so habe ich sie verstanden, über halt Ausweglosigkeit und Alternativlosigkeit, so dass man einfach immer wieder zu dem zurückkehrt, was man kennt.
Und Besessenheit vielleicht auch so ein bisschen.
Ja,
ne? Von etwas, was zum Scheitern verurteilt ist.
Hattet ihr das Gefühl, Tilda Swinton ist eine reale Person, die jetzt aus intrinsischen Gründen dort jetzt eine Geschichte über Bären erzählt?
Für mich war das Tilda Swintons Rollen selten das Gefühl, dass sie eine reale Person ist, ehrlich gesagt.
Aber Tilda Swinton, Thema, ja. Für mich war das, Tilda Swinton guckt hinter Michael Fassbender auf dem Teleprompter und sie liest die Geschichte ab. Also okay. das war für mich das Gefühl. Diese Geschichte ist so out of nowhere. Gut, der Charakter wird auch für mich vorher nicht beschrieben, aber tut doch ein bisschen, weiß ich nicht, über alte Zeiten labern oder sonst was, über das Geschäft, für Smalltalk, ist das Wetter, mir doch egal. Aber da jetzt irgendeine philosophische Geschichte. Vor allen Dingen habe ich gedacht, okay, er will ihn irgendwie ablenken, damit sie irgendwas tut. Ich habe die ganze Zeit gedacht, sie gibt den Kellnern, weil die ja irgendwie Stammkundin dort ist, irgendwelche Hinweise, dass die jetzt die Polizei rufen oder also dass da irgendwas noch passiert. Ne? Das hatte natürlich an sich einen guten Aufbau für einen Thriller und für den Suspense-Moment. Nur es gibt keine Erlösung von diesem Moment und dann wird's halt richtig enttäuschend. Und so war es halt für mich. Es gibt zwar noch den coolen Moment, wo sie ihn verarschen möchte, indem sie hinfällt und dann sagt, hier, kannst du mir helfen? Und er erschießt sie dann einfach und man sieht, sie hat ein Messer in der Hand. Also, ne?
Don't trust anyone.
Genau. Aber das hätte ich mir schon vorher gewünscht, dass sie irgendwie versucht in diesem Restaurant. Also, sie labert die ganze Zeit, trinkt Whisky. Okay, du hast Zeit gewonnen damit. Was tust du damit? Du bist eine Profikillerin. Du musst doch irgendeinen Plan haben jetzt. Nee, scheinbar nicht.
Ja, ihn in Sicherheit wiegen.
Ja, ich denke
das
auch.
Das war dann ihr Plan, der am Ende gescheitert ist. Das war so ihr letzter Versuch irgendwie.
Ja, aber also irgendwie hatte ich das Gefühl, da gibt es eine schlauere Lösung rauszukommen. Aber ich bin ja auch kein Profikiller. Ja, deswegen auch eher enttäuschend, tatsächlich. Vor allen Dingen kommt sie ja direkt, glaube ich, nach Florida. Also es war ein schönes Gegenstück, klar. Es wäre blöd gewesen, wenn es jetzt nochmal so ein Kampf kommt, also unnötig. Aber naja, gut.
Wo wir bisher auch noch nicht so drauf eingegangen sind, ist dieser bitterböse Humor, der auch von vorne bis hinten in diesem Film steckt. Ich weiß nicht, wie es euch ging, ob ihr den auch wirklich sehr lustig fandet, ob ihr öfters mal lachen musstet. Aber es gibt ja dann schon immer wieder so kleine Humorspitzen, die irgendwie durch so eine komplette Banalität erzeugt werden. Es fängt natürlich schon am Anfang an mit dieser, wo er sagt, ja, ich verkleide mich wie ein deutscher Tourist, weil niemand will mit deutschen Touristen reden.
Da hat er völlig recht, ja.
Und hat er natürlich auch einen Punkt. Oder wo er sich dann da hinsetzt und dann irgendwie davon faselt, ja, für 1 Euro kriegst du 10 Gramm Proteine bei Mc's, wo ich mir dachte, ja, okay, wenn man es so sieht. Und dann Da habe ich mir weiter nichts dabei gedacht, aber dann fängt er an, irgendwie diese
das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden.
Diese Patties aus den Burgern rauszuholen und aus den Burger-Patties wiederum einen Burger zu machen und eigentlich nur die Proteine in sich reinzuschaufeln. Das fand ich dann einfach, das hat da so sehr absurde, witzige Momente. Bin mir nicht sicher, wie es euch so ging mit dem
Humor. Ja, das ist der gesündeste Part eines McDonald's-Burgers und der Mann achtet ja sehr auf seinen Körper, wie man sieht. Ja, aber es
wo
gab
geht man denn um Burger für 0 Euro?
In Frankreich offensichtlich. Oh, okay. Ich habe keine Ahnung. Aber ja, es gab diese kurzen humoristischen Momente, die wirklich minimal waren. Und insofern waren die für mich jetzt nicht so groß die Erwähnung wert. Also das Auffälligste noch mitten in diesem Kampf in Florida, wo er die Schublade aufmacht und anstatt eines Messers hat er halt so eine kleine Käsereibe dann auf einmal in der Hand. Und das ist natürlich, dann schmunzelt man mal kurz und dann geht's direkt weiter. Also das macht ja auch irgendwie seltsame Menschlichkeit.
Ich habe beim deutschen Touristen geschmunzelt, später dann, bei diesen kleinen Spitzen. Nee, ich habe mir nur gedacht, du bist gerade ein eiskalter Killer und du hast mir absolut nicht beigebracht in diesem Film, dass du irgendwas wie ein Humorzentrum hast. Und warum machst du jetzt einen Gag? Das fand ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber nun gut.
Aber vielleicht jetzt auch nicht nur in Lobeshymnen, zumindest von Christians Seite und meiner Seite jetzt, unterzugehen. So ein paar Kritikpunkte habe ich dann auch noch. Zum Beispiel habe ich mich dann eher gefragt, so okay, woher kommt seine Frau? Wer ist sie? Sie muss ja irgendwie mehr über sein Leben wissen und trotzdem mit ihm zusammen sein wollen. Andererseits macht er sich natürlich auch total angreifbar, was irgendwie dann auch ein bisschen unglaubwürdig ist für so eine Person, die wirklich haargenau aufpasst, dieses Auftragsmörderleben zu leben. Und was dann am unglaubwürdigsten für mich war, ist, dass mir dann der Film so ein bisschen erzählt, okay, diese Frau hat anscheinend den Überfall von zwei Auftragskillern überlebt. Wenn ich es richtig verstanden habe, haben die vielleicht gar nicht unbedingt versucht, sie zu töten, wo ich aber nicht verstehe, warum haben sie sie dann am Leben gelassen? Ist ja dann, das war irgendwie so ein bisschen unklar.
Naja, sie wollten sie ja foltern, um mehr über ihn rauszukriegen. Und ehrlicherweise, da schließe ich mich in der Kritik an, diese Figur habe ich nicht wirklich verstanden bis zum Schluss. Ich wusste auch nicht, ist das jetzt die Freundin oder ist das seine Haushälterin? Ich dachte eigentlich die ganze Zeit, es ist seine Haushälterin, zu der er dann doch ein bisschen Gefühle entwickelt hat und deswegen auf diesen Rachefeldzug geht, weil also dann irgendwie eine romantische Spannung habe ich da oder romantische Gefühle habe ich da weder in der ersten Begegnung da im Krankenhaus noch ganz am Ende irgendwie verspürt. Also diese Figur war tatsächlich so ein bisschen,
ja, also
so, steht so ein bisschen außerhalb.
Sie symbolisiert halt irgendwo auch für ihn den Ausstieg aus seinem Business, aber es ist halt eben sehr, sehr auf der Oberfläche.
Ja, prinzipiell fand ich das aber nicht so schlimm, dass jetzt nicht irgendwas aus seiner Vergangenheit erzählt worden ist, irgendwelche Rückblicke oder sowas, das hätte, glaube ich, noch weniger reingepasst. Dass das so ein bisschen vage gehalten hat, fand ich jetzt an sich nicht so schlimm und dass sie irgendwie zwei Killern, vielleicht hat sie Training bei ihm bekommen oder sowas, dass man das irgendwie dann sich zusammenspinnen kann, warum die das jetzt überlebt
aber
hat.
Aber diese Figur ist halt doch schon irgendwie wichtig für die ganze kommende Handlung, weil sie ihm ja die Motivation gibt, dann wirklich auf diesen Rachefeldzug zu gehen. Wenn es einfach nur um seine eigene Sicherheit gehen würde, würde er sich ja absetzen, würde nicht unbedingt würde vielleicht noch den Kunden besuchen, aber nicht unbedingt diese beiden Killer, die ihr das angetan haben, um sich da zu rächen.
Ja. Also diese Verbindung zu seiner Frau und die Motivation eben für diesen Rachefeldzug ist halt einfach wirklich das einfach in den Raum gestellt wird. Also das wird ja dann nicht wirklich weiter erklärt. Muss man vielleicht damit stehen lassen. Ein weiterer Kritikpunkt, den ich noch hätte, ich fand dann auch am Ende eben also der Film erzählt uns ja irgendwo schon diese Charakterentwicklung von dem Protagonisten hin, dass er eben diesen Ausstieg sucht und nicht mehr one of the few sein möchte, sondern one of the many. Oder ich weiß nicht, ob ich da irgendwas missverstanden habe. Das war irgendwie für mich auch nicht so wirklich nachvollziehbar und greifbar.
Doch, aber es wird nicht gut erzählt quasi. Also das ist so seine Motivation, ne, irgendwie das Ganze jetzt auch so machen. Es ist mehr oder weniger der letzte Job, dieser berühmte letzte Job, halt nur, dass es nicht so genannt wird, ne, den man auch schon in vielen Thrillern gesehen hat.
Ja, und als letzte Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, ist, wie versteht ihr die Szene zwischen ihm und dem Millionär, den er am Leben lässt? Weil ich habe im ersten Moment erst gedacht, dass er ihn am Leben lässt, ist quasi größere Strafe, als ihn einfach direkt zu töten und ihm immer im Glauben zu lassen, okay, ich bin quasi, egal wo du bist, ich bin dein Schatten. Aber eigentlich, als ich dann nochmal drüber nachgedacht habe, wenn dieser Millionär sich jetzt nicht irgendwie dumm anstellt und irgendwie nochmal nachforscht über ihn, über den Auftragskiller, dann hat ja Michael Fassbender nie einen Grund, ihn jetzt nochmal aufzusuchen und zu töten. Also so ganz habe ich dann diese Szene nicht verstanden.
Vor allen Dingen geht es ja auch in die andere Richtung. Also ich habe das auch so verstanden, dass er ihn am Leben lässt und dann erzählt so, ja, vielleicht hast du aber mal, wenn du noch irgendwas machst, dann hast du irgendwie irgendwas Radioaktives an der Kaffeetasse oder sowas, ne? Also du kannst ja nie sicher sein, wo ich bin. Aber das geht ja auch in eine andere Richtung. Also er kann sich ja auch nie sicher sein, dass der Milliardär jetzt alles daran setzt, ihn zu töten oder ihm irgendwas auf den Hals zu setzen. Keine Ahnung, ob der Killer 2 noch kommt, wenn das jetzt ein Erfolg ist und dann sehen wir die Geschichte. Aber weißt du, so andersrum geht's ja auch. Er will ja eigentlich Ruhe haben und hat sie jetzt ja trotzdem nicht.
Wobei dieses andersrum, der Film zeigt ja, worin das ausartet, wenn dieser Millionär sich dazu entscheidet, ihn zu verfolgen. Also das ist ja im Prinzip dadurch schon entkräftigt.
Aber er wird ja schon als Arschloch hingestellt, zumindest meines Empfindens nach. Also ich habe nicht das Gefühl, dass er jetzt keine Skrupel mehr hat, diese ganze Gewaltspirale nochmal in Gang zu bringen. Ne, also so wie er sich madig da rausreden wollte quasi, das habe ich ihm auch nicht abgekauft. Also vielleicht habe ich da auch was Falsches aus dem Schauspieler gelesen, aber also für mich war das irgendwie kein befriedigendes Ende auf jeden Fall. Es war,
ich habe es ihm voll abgekauft. Ich habe es ihm voll abgekauft und das war dann für mich auch so ein, ich sage mal, die filminterne, die handlungsinterne Begründung dafür, warum er ihn nicht getötet hat, einfach weil es doch durchaus plausibel war, dass der Typ halt einfach ein ziemliches Würstchen ist und nicht wirklich Ahnung hat und ziemliche Angst hat, was jetzt auf ihn zukommen könnte.
Ja, aber der Taxifahrer und die Gehilfen da in der Allmanns-Kanzlei, die haben auch um ihr Leben gebettelt und versucht, sich rauszureden. Da hat er kein Problem damit gehabt.
Das kommt dann vielleicht noch zur außerfilmischen Begründung quasi. Kann ich ja gleich anführen. Also einfach in dem Moment verwehrt Fincher, verwehrt das Drehbuch, verwehrt der Film diesen klassischen Showdown am Ende, wo der Oberbösewicht, der vermeintliche Oberbösewicht jetzt noch seiner gerechten Strafe zugefügt wird und wo wir das irgendwie als befriedigendes Ende empfinden. Und ich meine, wir hätten es auch wahrscheinlich nicht besonders als befriedigend empfunden, wenn er ihn jetzt noch hingerichtet hätte. Aber so ist es noch mal eine Spur schärfer quasi, diese Unbefriedigung, die der Film hinterlässt. Und ja, es hört jetzt halt einfach auf, das Töten.
Aber meinst du, das hat Fincher einfach nur gemacht, damit wir ein unbefriedigendes Ende haben und uns aufregen können?
Naja, um Erwartungen zu unterlaufen.
Genau. Er hat es nur gemacht, Fall, um die Erwartungen zu brechen.
Also könnte man es auch so weiterspinnen, quasi, dass er auch der Welt den Spiegel vorhält, dass eben auch diese großen Leute nicht zu Fall gebracht werden? Oder dass es
das
eben
könnte
so
man, aussieht? So könnte man das natürlich auch lesen irgendwie. Ich meine, der Typ hat halt sau viel zu verlieren, ne? Auch irgendwie im Vergleich zu der kleinen Sekretärin oder die dann ja als Zeugen, keine Ahnung, irgendwo untertauchen könnten. Der große Milliardär kann das nicht. Also kann man viel, relativ viel reinlesen, vielleicht. Er hat auch einfach genug jetzt von der Scheiße irgendwann mal. Vielleicht waren die letzten beiden Tode dann einfach auch zu viel für ihn.
Oder er hat zu viel Rian Johnson-Filme geschaut und wollte einfach nur Erwartungen brechen, Erwartungen zu brechen.
Oh, Marius, jetzt ist aber mal gut, ey, jetzt dein milchiges Geklopper auf Rian Johnson. Tut mir weh, tut mir in der Seele.
Zum ersten Mal in dieser Folge muss ich mal alles zustimmen.
Dankeschön. Wir sehen uns zu Knives Out 3.
Naja. Aber ich glaube, wir können festhalten, also es ist auf jeden Fall ein sehr ambivalenter Film, der einem nicht immer das gibt, was man erwartet oder sich vielleicht erhofft. Aber irgendwo ist er ja auch auf diese Art und Weise extrem konsequent. Also, dass eben dann am Ende dieser Millionär nicht wie erwartet getötet wird, das ist dann auch irgendwo dann eine gewisse Konsequenz.
Ja, nee, fand ich nicht. Also für mich wäre es konsequent gewesen, hätte ihn einfach in den Kopf geschossen und fertig. Also für mich hat der Charakter keine Wandlung gemacht oder irgendwas Ersichtliches durchgemacht, damit er eine Wandlung macht. Und warum er den dann am Ende leben lässt, war, wie Christian schon angeführt hat, ohne es so zu meinen, war es einfach nur, um Erwartungen zu unterbinden, aber nicht um irgendwas erzählerisch mir jetzt damit zu geben, sondern einfach nur, damit ich am Ende überrascht bin. Der Jumpscare unter dem Thriller.
Wie fandet ihr denn jetzt sonst den Epilog, also quasi alles, was danach kommt mit seiner Frau?
Genauso unterkühlt wie der Rest des Films, also.
Ja, ich habe den jetzt auch nicht abgekauft, dass sie ein Happy Life führen, also, naja.
Also der Epilog war, hat sich auch so ein bisschen angeflanscht gefühlt, ne? Und aber auch so halboffenes Ende und so. Also, das ist wirklich nicht die Stärke des Films. Ich finde, die liegen davor und insgesamt für mich ein halbwegs runder Abschluss. Das muss man schon mal, das ist schon mal ganz gut, aber jetzt auch nicht der brillante Abschluss, die brillante Schlusspointe in dem Fall. Wie war es denn bei dir?
Ach ja, bei mir, ich fand es eigentlich in sich dann stimmig, auch wenn ich im Nachhinein so ein bisschen das hinterfragt habe, dass es nicht ganz so nachvollziehbar war. Aber ja, ich fand eigentlich auch interessant, was er dann in dieser Schlussszene nochmal alles sagt. Also da haben wir auch wieder so einen Monolog. Hm. Und da nimmt er halt eben so, bezieht er sich eben darauf, dass, und das kann man auf unser Leben übertragen, dass man ständig auf der Suche ist nach Sicherheit und dass das Leben, das wir leben, ja auch irgendwo ein Konstrukt ist, wo wir uns auch eine falsche Sicherheit vorgaukeln, die ja auch jede Sekunde wieder ausgelöscht werden kann. Das habe ich mir da so ein bisschen reingelesen, ist aber, geht auch vielleicht ein bisschen tief, aber.
Nun gut, da kann man
bestimmt noch ein bisschen
was reininterpretieren. Wenn man,
ja. Wusstet ihr eigentlich, dass das Fassbinders erste Rolle seit dem letzten X-Men-Film ist? Seit 4 Jahren.
Ah. Wann war der Alien-Film?
Covenant?
Ja.
2017.
17. Aha, okay.
Ja. Und wisst ihr, was er zwischendurch gemacht hat? Der hat sich als Rennfahrer versucht.
Echt?
Ja, der hatte irgendwie, kann man wunderbar nachlesen auf Wikipedia, Kindheitstraum, dass er mal am 24-Stunden-Rennen in Le Mans teilnimmt. Hm. Und hat es dann auch letztes Jahr gemacht. Ja. Nicht besonders gut abgeschnitten, aber die Jahre hat er damit verbracht, daraufhin zu trainieren und daraufhin zu arbeiten und ja, da teilzunehmen. Kurze Schauspielerkarriere mal unterbrochen.
Da sehe ich doch zukünftige Rollen damit doch auch arbeiten, oder?
Wir haben ja erst einen Film über Le Mans gehabt, einen fantastischen.
Ja gut, aber an sich Rennfahrerfilme, Gran Turismo 2.
Da Need for Speed 2.
Ja, genau.
Gut, kein Fun Fact gedroppt hier noch am Ende.
Sehr schön. Gut, mehr Fun Facts gibt es nicht, aber dafür immer aktuelle News zu unserem Podcast auf Twitter und Instagram. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Ihr könnt uns bewerten auf Spotify oder iTunes beziehungsweise Apple Podcasts. Und überall, wo man sonst Podcasts bewerten kann.
Janik, kann man dich irgendwo finden?
Auf Letterboxd, sucht einfach nach Vermi, W-E-R-M-I. Da bin ich sehr aktiv. Und sonst vielleicht ja irgendwann wieder in diesem Podcast.
Auch darüber würden wir uns sehr freuen. Danke, Janik, fürs Mitmachen, fürs danke Talken euch. Und danke Christian natürlich auch. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.